wie physisch, wie athletisch die Leute sind, ist schon krass. Also da sind schon ein paar Athleten dabei, wo du denkst, in Deutschland würden die dir aus der Halle springen und da springt niemand mit dem. Oder zum Beispiel, ich hatte mit Jalen Lecque einen, ich glaube, das war mit der athletischste Guard in der ganzen Liga, der ist diese Saison über einen drüber gesprungen im Spiel.
Das war Yoshi Obiese und dazu darf ich euch dann erstmal begrüßen zu Big Post Game, präsentiert von Tipico Sportwetten zu einer ja, guten Stunde Wild West und das mit Robert Häusl. Ich grüße dich.
Stucky, grüß dich.
Robert, wir haben es gerade im Vorgespräch schon mal kurz gehabt. Wir machen diese Folge einfach mal Wild West durch die BBL. Wir haben schon lange keinen richtig dicken Fokus mehr drauf gelegt und ich glaube, diese Schockwellen, die durch die Liga gehen, die sind bis nach München gekommen. Nicht nur zum FC Bayern Basketball, sondern auch zu dir.
Ja, absolut. Also Wild West trifft ja auch diesen Spieltag, glaube ich, ganz gut, wenn man sich die Ergebnisse so anschaut. Da waren diverse Spiele dabei, die nicht so ausgegangen sind, wie man es vielleicht erwartet hatte. Da gab es kleine Überraschungen, aber es gab auch richtig große, die ja auch den Tabellenkeller nochmal richtig, richtig spannend gemacht haben. Und ich glaube, das ist es schon wert, dass man da mal ein Wort drüber verliert.
Ja. Wir werden heute alle Spiele so ein bisschen angucken, genauer auf die Mannschaften eingehen, unsere Einschätzungen zum aktuellen Spielstand oder zum aktuellen Leistungsstand da abgeben. Und das ist das Programm für jetzt. Dann hört ihr natürlich später, wie immer, den Tipico-Tipp der Woche, die Starting Five und im Spotlight dann später, wie gesagt, Yoshi Obiese, der die Saison in der G-League begonnen hat, mittlerweile in Frankreich ist. Und wir wollen natürlich von ihm genaueres wissen, wie es da läuft, warum er sich damals für die G-League entschieden hat und so weiter und so fort. Das werdet ihr dann später alles im Spotlight hören. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal rein in diesen Spieltag. Und Robert, sag mal, wir haben es noch gar nicht im Skript festgehalten. Das passiert uns sehr selten. Aber wie starten wir? Wollen wir von also wollen wir chronologisch vorgehen? Von der größten zur kleinsten Überraschung suchst du aus.
Ja,
Heute ist dein Wunschtag.
was ist für dich die größte Überraschung gewesen an diesem Spieltag?
Heidelberg gegen den FC Bayern.
Ja, definitiv, das glaube ich auch. Damit gehen wir rein.
Also von großer Überraschung zu kleiner Überraschung.
Das machen wir so. Heidelberg gewinnt gegen die Bayern in Mannheim in der SAP Arena. Fast 10.000 Zuschauer, 89 zu 82. Ein eminent wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt, eben weil die vielleicht zweitgrößte Überraschung den HAKRO Möhrins-Kreilsheim gelungen ist, über die werden wir später sprechen. Die haben nämlich zu Hause gegen Bonn gewonnen und somit hat sich im Abstiegskampf, zumindest zwischen Heidelberg und Kreilsheim, eigentlich gar nicht so viel verändert. Aber das war schon ein dickes Ding der Academics gegen die Bayern.
Auf jeden Fall. Womit ist das zu erklären aus deiner Sicht? Ich glaube, bei solchen, ich sag mal, spielerischen Verhältnissen, die die beiden Mannschaften ja trennen, ist es immer auch Teil davon, dass es bei der Mannschaft, die höher gerated ist, höher gerankt ist, irgendwas nicht so richtig funktioniert hat. Vielleicht fangen wir damit erstmal an. Das bedingt sich natürlich immer gegenseitig, ist schon klar, aber was haben die Bayern vermissen lassen an diesem Spieltag?
Die nötige Einstellung, würde ich sagen. Also dafür, dass der FC Bayern eine ganze Woche Zeit hatte, um sich auf dieses Spiel vorzubereiten, war das einfach zu wenig. Spielerisch, auch was den Einsatz angeht, Elias Harris hat nach dem Spiel im Interview bei Dein auch gesagt, es muss sich jeder Spieler hinterfragen, ob er wirklich 100% gegeben hat, 100% aufs Parkett gebracht hat. Das war, glaube ich, nicht der Fall. Und das soll aber den Heidelbergern überhaupt nichts wegnehmen. Die haben einen exzellenten Job gemacht, sowohl defensiv wie auch offensiv. Sie haben einen ganz klaren Plan verfolgt in der Defense und dann vorne auch sich die schnellen Würfe erspielt, genau diese Würfe, die sie haben wollten. Und sie haben sie auch gut getroffen. Und das hat dann vor allem in der zweiten Halbzeit und im Schlussviertel den Unterschied ausgemacht.
Ja, wobei gut getroffen, zumindest von der Dreierlinie nicht so ganz passt, 28,1% nur von den Heidelbergern. Aber die wichtigen Dinger halt reingenagelt. Ich wollte den Heidelbergern um Gottes Willen auch nichts wegnehmen, aber du kannst, glaube ich, die Richtung verstehen, aus der ich komme, dass man erstmal sagt, was war denn bei den Bayern los? Ich glaube, wenn die Bayern ein normales Spiel abliefern, hat Heidelberg in 9 von 10 Spielen keine Chance. Das hier war das 10. von 10 Spielen sozusagen. Bei den Heidelbergern vor allem eklatant, dass sie so gut auf den Ball aufgepasst haben. Nur 5 Turnover insgesamt. Überhaupt nur 3 Spieler, die überhaupt einen Turnover gemacht haben. Ich glaube, das war auch ein entscheidender Punkt.
Absolut. Und sie haben eben an ihrer Confidence festgehalten. Ein Jaworski, der wirklich ein schweres Spiel hatte, er hat weiter geworfen. Ja, es waren nur 1 von 7 Dreiern, aber dieser siebte, als er bei 0 von 6 steht und abdrückt, der war eben, du sagst es, der war eminent wichtig. Und der hat auch die Masse, das Publikum nochmal so richtig ins Spiel gebracht. Und die Bayern haben einfach viele Würfe, auch offene Würfe, daneben gesetzt. Und damit das so eine Sensation, ich glaube, wir können das schon so nennen, auch klappt, braucht es natürlich beides. Es braucht ein exzellentes Spiel des Underdogs und es braucht einen schlechten Tag des Favoriten. Und genau das war gegeben. Und darum hat Heidelberg dieses Spiel auch völlig verdient gewonnen.
Lass uns einen Blick auf die Tabelle werfen und das Ganze einschätzen. Für die Bayern bedeutet das erstmal, dass sie möglicherweise die Tabellenführung verlieren könnten. Sie haben es immer noch in der eigenen Hand, aber Alba Berlin hat ein Spiel weniger und kann auf gleich viele Siege und Niederlagen stellen. Der direkte Vergleich aktuell geht an die Bayern, aber das Nachholspiel gibt's ja noch bei den beiden.
Es gibt beide Spiele noch. Es gibt noch
genau, keinen zwei sogar Vergleich. Noch.
Ja. Also das ja. War für die Bayern natürlich jetzt schon auch ein Rückschlag. Nicht nur, weil das Spiel verloren ging, sondern weil eben auch der erste direkte Verfolger, die Niners Chemnitz, gepatzt haben. Das heißt, man hätte sich schon einen Sieg mehr Vorsprung vor den Niners erspielen können und hätte dann gegen Alba Platz 1 in der eigenen Hand gehabt. Man hat ihn immer noch in der eigenen Hand, aber dieser erste Platz, glaube ich, ist für die Bayern schon extrem wichtig, weil wenn man sich die Tabelle anschaut, in den 3 Saisons, in denen die Bayern Meister geworden sind, da sind die Bayern immer auf Platz 1 in die Playoffs gegangen. Sind sie nicht auf Platz 1 in die Playoffs gegangen, dann war es in den Playoffs auch schwierig für sie.
Das ist eine sehr interessante Beobachtung. Hatte ich so gar nicht auf dem Schirm bei den Bayern. Also das mal zum FC Bayern Basketball. Die haben es nach wie vor in der Hand, die Tabellenführung weiter zu behalten. Aber in ihren letzten, sie haben noch 5 Spiele, spielen sie zweimal gegen Alba Berlin, weil eben dieses eine Nachholspiel aus dem vergangenen Jahr dann kurz vor dem letzten Spieltag nachgeholt wird. Und ja, da wird's dann auch nochmal spannend, auf jeden Fall in Richtung direktem Vergleich. Lass uns auch nach unten gucken natürlich, was das für die Heidelberger bedeutet. Wir schauen das nachher nochmal im größeren Bild an, aber wichtig, klar, im Abstiegskampf ist jeder Sieg wichtig, aber dieser umso mehr, wenn wir sehen, was außenrum passiert ist.
Sie stehen über dem Strich und das ist das, was zählt aus Heidelberger Sicht. Es geht nur um das. Saisonende, Platz 16, Minimum. Das ist das Ziel. Und da auch Crailsheim wirklich einen Aufwärtstrend erlebt, Rostock gewonnen hat, Göttingen gewonnen hat, rückt dieser Tabellenkeller extrem nah zusammen. Wir haben ja vor wenigen Wochen noch darüber diskutiert, ja, lange in dieses Jahr vielleicht 8 Siege zum Klassenerhalt. Mittlerweile müssen wir sagen, 8 Siege werden höchstwahrscheinlich nicht reichen. Crailsheim aktuell auf der 17 mit 7 Siegen und dann kommt ein Trio aus Rostock, dem MBC und Heidelberg jeweils mit 8 Siegen. Also das ist ganz, ganz knapp. Und es gibt noch so viele direkte Duelle untereinander, dass da eine Prognose zum jetzigen Zeitpunkt echt extrem schwierig ist. Aber wir können festhalten, der große Verlierer des Spieltags, das sind einerseits die Tigers Tübingen und andererseits der Sutenix MBC.
Der Sutenix MBC ist ein sehr gutes Stichwort. Das ist keine so Riesenüberraschung, aber lass uns kurz über dieses Spiel sprechen. Deutliche Angelegenheit zugunsten von Ulm. Was mir aufgefallen ist, ich habe das Spiel auch live kommentiert, dass der MBC fast so wirkte, als würde er im letzten Viertel, als würden die Spieler individuell für ihre Stats spielen, dass sie im nächsten Jahr wieder ganz gut unterkommen. Es hat aber nichts damit zu tun, dass man irgendwie zusammengestanden ist, krass gefightet hätte oder sowas, sondern es hat eher so ein bisschen gewirkt, als hätten die Spieler da schon das nächste Jahr im Blick. Es ist eine reine Interpretationssache, aber man merkt das schon so ein bisschen, ob die Mannschaft zusammensteht, ob die zusammen fighten, ob sie sich nach jedem Ball werfen, ob sie vorne zusammen nochmal versuchen, irgendwas zu kreieren. Oder ob da jeder einfach wild draufwerfen darf, wie er gerade möchte. Und zweiteres war da der Fall beim MBC gegen Ulm. Das zweite Viertel sicher ausschlaggebend, 29-10 an die Ulmer. Und damit war eigentlich schon klar, dass der MBC unterlegen sein wird. Und der MBC, das ist irgendwie auch so eine Duplizität der vergangenen Saison. Die haben eine richtig gute erste Saisonhälfte gespielt, waren sehr stabil, waren relativ früh bei 8 Siegen. Und jetzt haben sie aktuell die zweitlängste Niederlagenserie der BBL am Laufen mit 5 Niederlagen in Folge.
Ja, und sie haben ein richtiges Endspiel vor der Brust. Sie spielen am kommenden Freitag zu Hause gegen Heidelberg. Und da kann Heidelberg eben mit einem Sieg am MBC vorbeiziehen. Und dann wird es nochmal richtig, richtig brenzlig für den MBC im Kampf um den Klassenerhalt. Also du sagst es, wie in der letzten Saison, da haben sie die Karte Trainerwechsel ja nochmal gespielt. Und das jetzt nochmal passieren wird, ich würde es zumindest nicht ausschließen. Denn die Formkurve, du sagst es, die zeigt beim MBC tendenziell nach unten und bei den Verfolgern eher nach oben.
Vor allem, weil beim MBC aktuell die Defensive das allergrößte Problem ist. Die haben jetzt 5 Spiele in Folge verloren und in diesen 5 Spielen im Schnitt fast 100 Punkte kassiert. Das zeugt ja natürlich auch davon, dass es aktuell eine Entwicklung gibt, die eher rückläufig ist. Predrag Kronić hat danach in der Pressekonferenz darauf hingewiesen, dass die letzten Spiele, die sie allesamt verloren haben, auch gegen sehr gute Mannschaften waren. Stimmt sicher. Da war Alba Berlin dabei, da war Chemnitz dabei, aber da waren auch Hamburg, Oldenburg und jetzt die Ulmer mit dabei. Das ist natürlich ein straffes Programm, gar keine Frage. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass du als Kandidat im Rennen um den Klassenerhalt auch nur im Ansatz 100 Punkte kassieren darfst im Schnitt, weil du sonst einfach überhaupt keine Chance hast.
Ja, es geht nicht darum, diese Spiele zu verlieren. Du kannst die allesamt verlieren. Oldenburg ist deutlich im Aufwind. Die anderen Teams, die kennen wir. Es geht um die Art und Weise, wie du dich präsentierst. Und das ist ein bisschen besorgniserregend aktuell beim MBC, weil du sagst es, die Defensive mit 100 Punkten wirst du kaum ein Spiel gewinnen. Jetzt kommt mit Heidelberg ein Gegner, der sich auch eher über Offense definiert, die extrem schnell spielen, offensiv stark sind, mit Jaworski jetzt einen Spieler auch dazu bekommen haben, der diese Impulse setzen kann und deren Formkurve nach oben zeigt und vor allem deren Selbstvertrauen nicht geschrumpft sein dürfte nach dem Sieg gegen die Bayern. Also das wird ein super spannendes Matchup am Freitagabend.
Wenn wir uns da nur 2 Zahlen dazu angucken zum aktuellen Trend, dann sehen wir, dass die MLP Academics Heidelberg aus den letzten 10 Spielen 5 gewonnen haben. Also 50% Siegwahrscheinlichkeit. Beim MBC sind es gerade mal 2 von 8 und damit ist er in einer Riege mit beispielsweise den Rostock Seawolves, über die wir gleich noch sprechen wollen, und auch mit den Tigers Tübingen, die haben nur 1 von 9 gewonnen aus den letzten 10. Die 3 aktuell mit dem schwächsten Trend in dieser Liga. Lass uns auch kurz über die Ulmer sprechen. Die haben nämlich das 5. Spiel in Folge gewonnen. Das ist ihre längste Siegesserie seit den vergangenen Playoffs, als sie da zwischen dem Viertelfinale und dem Finale die 2 Spiele gegen Alba gewonnen haben, Bayern gesweept haben und das Spiel 1 dann gegen Bonn gewonnen haben. Und man hat das Gefühl, dass es bei den Ulmern wieder zum Ende der Saison, auch das ist eine Duplizität der Ereignisse der vergangenen Saison, zum Ende des Jahres, gerade nach dem Aus im Eurocup, so richtig anfängt zu fruchten.
Ja, sie haben sich vorgeschoben in der Tabelle jetzt auf Platz 4. Würde Heimrecht bedeuten in der ersten Playoff-Runde, sind aktuell noch gleich auf mit Würzburg, was die Bilanz angeht. Und dass die Ulmer schwer zu spielen sind, das wissen wir alle. Und wenn die Ulmer, das ist auch so ein Team, ein bisschen wie die Heidelberger, finde ich, natürlich vom ganz anderen Ansatz her, aber die kommen sehr über dieses Selbstvertrauen. Und wenn die in so einen Flow reinkommen, merken, oh, es läuft, vor allem offensiv, dann sind die extrem schwer zu bespielen. Da haben sie nämlich viel Qualität. Sie haben mit Juan Núñez einen Spielmacher, der eben über diese Kreativität kommt, der Selbstvertrauen braucht für sein Spiel. Sie haben mit Karim Jallo einen Spieler, der extrem über diesen Flow kommt. Und das zieht sich so ein bisschen durch die Mannschaft. Und ich glaube, die Ulmer sind jetzt nicht unbedingt das Matchup, das du in der ersten Playoff-Runde haben willst.
Absolut nicht. Wobei ihre Zahlen gar nicht so exorbitant sind, wenn wir mal ins Offensiv- und ins Defensiv-Rating gucken. Im Offensiv-Rating sind sie gerade mal 4. in der Liga, im Defensiv-Rating sogar nur 7. Aber es scheint innerhalb der Mannschaft wieder ein Tick weit runder zu sein. Und das hat auch mit der Neuverpflichtung von Justinian Jessup zu tun. Ganz interessant da. Der war ja überhaupt nur frei. Wir haben ja immer darüber gesprochen, der Markt ist relativ eng und man bekommt kaum Spieler. Jessup hat sich am Anfang der Saison in Neuseeland verletzt und konnte deshalb nur vier Pflichtspiele machen. Und in Neuseeland, Australien, das ist ja so eine zusammengelegte Liga, brauchst du mindestens 5 Spiele, die du gespielt hast, um an den Playoffs teilnehmen zu dürfen. Er hat es nicht geschafft, er hat nur 4 Spiele gemacht, entsprechend war er frei. kam dann relativ spät zu den Ulmern. Und das ist ein Spieler, der unfassbar hilft, weil er, nachdem Dakota Mathias raus war bei den Ulmern, hat das Spacing so ein bisschen gefehlt. Also einer, der den Floor weit macht, der den Platz schafft, dass da auch zum Beispiel Trey Williams mit seinen Shake-and-Bake-Aktionen im Post erfolgreich sein kann, weil eben das Doppeln kommen könnte. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und dazu ist er ein brutal guter Verteidiger. Das kam jetzt gegen den MBC auch wieder raus. Im 1 gegen 1 schafft das die Leute richtig sauber zu stoppen. Und genau das brauchen ja die Ulmer, diese Stops in der Defense, um dann ihre schnelle Offense spielen zu können. Und wenn es eben in der schnellen Offense nicht funktioniert, dass sie dann den Ball laufen lassen können über Penetrate und Kick und dann ihre Schützen finden können. Also dieses schnelle Spiel, das Ulmer Spiel. Und da passt der natürlich mega gut rein. Und ich glaube, das könnte so ein Puzzleteil sein, auch wenn das nicht so markant ist wie jetzt ein Brandon Paul oder ein Bruno Caboclo in der vergangenen Saison. Aber das ist ein Puzzleteil, das den Ulmern gefehlt hat und jetzt noch zusätzlich dazu sie verleitet oder ihnen hilft, in der Tabelle noch weiter nach oben zu klettern und eben diesen Run zu starten, den sie aktuell am Laufen haben. Sie sind vor den Würzburgern, weil sie den direkten Vergleich gewonnen haben. Und ich bin ganz ehrlich, vor diesem Spiel gegen Ludwigsburg hätte ich nicht gedacht, dass die irgendwann noch unter die Top 4 kommen in dieser Saison. Aber da sind sie und ich kann mir sogar vorstellen, dass sie da auch bleiben.
Gut möglich. Muss das Ziel sein. Recht viel mehr nach vorne dürfte nicht gehen. Da sind Chemnitz, Berlin und Bayern zu weit weg. Aber Platz 4 mit Heimrecht, glaube ich, wäre gemessen daran, wie die Hauptrunde für Ulm gelaufen ist, eigentlich fast das Maximum, das sie rausholen könnten.
Ja, und wenn wir mal weiterdenken, wenn die Ulmer irgendwie, sagen wir mal, das Viertelfinale gewinnen sollten, dann wird's richtig sportlich. Egal, auf wen sie dann treffen, Chemnitz, Berlin oder Bayern. Sie haben Berlin und Chemnitz in dieser Saison schon geschlagen. Also ich glaube, Ulm willst du wirklich auf gar keinen Fall spielen.
Wird passieren. Werden spannende Playoffs hier drin. Also es juckt schon ein bisschen, so wenn man diesem Spielchen wer gegen wen und ja, es wird echt spannend, weil auch dieses Mittelfeld dahinter, hinter den Ulmern, die Würzburger jetzt verloren, vielleicht schlagen wir auch so den Bogen.
Ja, machen wir das.
Würzburg verliert gegen Rostock. Für Rostock einerseits extrem wichtig im Tabellenkeller, für Würzburg andererseits bitter im Kampf um Platz 4. Sie haben zwar noch ein kleines Polster auf Vechta, die Sechster sind die Würzburger jetzt auf Platz 5, aber danach ist es auch wieder richtig eng. Vechta auf 6, Bonn auf 7, Ludwigsburg aktuell auf der 8. Oldenburg drückt von hinten, zwar mit einem kleinen Rückstand, aber haben auch einen guten Lauf, 4 Siege in Folge. Also da rückt auch die Tabelle massiv zusammen. Und ja, wenn wir bei Rostock gegen Würzburg bleiben wollen, super Crunchtime der Seawolves. Haben wir nicht oft sagen dürfen in dieser Saison.
Absolut, absolut. Ich glaube, das war eines der großen Probleme in Rostock, dass sie die Spiele nicht zubekommen haben. Zu Saisonbeginn war das noch so, gerade beispielsweise dieses Spiel gegen Tübingen. Ich glaube, da waren sie 4 oder 5 hinten bei noch 14 Sekunden und haben das Ding am Schluss noch gewonnen. Haben, glaube ich, auch dieses wilde Double-Overtime-Spiel gehabt. Da haben sie es noch geschafft, aber das ist ihnen so verloren gegangen. Eben auch mit diesem schwindenden Selbstbewusstsein, was dir einfach abgeht, wenn du über eine ganze Zeit lang nicht erfolgreich spielst oder die Spiele am Schluss nicht gewinnst, bedingt ja das eine irgendwie so ein bisschen das andere. Aber das haben sie jetzt wieder zurückgeholt und das hat man da in Würzburg gesehen. Trotz einer richtig guten Leistung von Otis Livingston, der wieder 29 auflegt, gewinnt Rostock in Würzburg. Also hätte mir jemand davor gesagt, Livingston legt 29 auf, was glaubst du, wie das Spiel ausgeht, hätte ich, glaube ich, alles auf Würzburg gesetzt.
Ja, das ist richtig. Aber Rostock hatte Tyler Nelson, der in den letzten 2 Minuten ja 8 Punkte macht. Derek Alston als Topscorer wieder 25 aufgelegt, aber Tyler Nelson.
Bei guten Quoten, das ist auch nicht selbstverständlich bei ihm.
7 von 11, aber Tyler Nelson, wenn wir über gute Quoten sprechen. 9 von 10, 8 Punkte in der Crunchtime. Ich glaube, er hat 8 der letzten 10 Rostocker Punkte gemacht. Würzburg hat gescored in der Crunchtime, aber Rostock hatte immer eine Antwort.
Und das in Würzburg, das muss man auch dazu sagen. Die sind dieses Jahr brutal heimstark. Diese Fans dort, die lassen das Dach der Arena regelmäßig wegfliegen. Und dort gewinnst du so ein wichtiges Spiel. Das könnte nochmal vorentscheidend sein beim Duell im Keller für die Rostocker.
Ja, man stelle sich vor, sie hätten das Ding nicht gewonnen. Dann hängen die richtig tief drin.
Ja, brutal. Ich glaube, das können wir über viele Mannschaften sagen an diesem Spieltag.
Ja.
Lass uns kurz noch auf die Würzburger schauen. Die sind aktuell auf Platz 5, du hast es gesagt, aber auch schon mit 3 Siegen Vorsprung auf Bonn und Ludwigsburg. bei noch 5 zu spielenden Spielen. Die direkten Vergleiche gegen Ludwigsburg haben sie ihn auf jeden Fall, gegen Bonn bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber das sieht schon sehr deutlich nach Playoffs aus, da in Würzburg. Und das wäre auch der verdiente, absolut verdiente Erfolg nach dieser Regular Season.
Ja, da läuft sehr viel richtig in Würzburg in dieser Saison. Sie haben auch Zach Sellius verlängert, bekommen jetzt schon zu diesem frühen Zeitpunkt in dieser Saison auch nicht normal, dass du deinen Leistungsträger im April für eine weitere Saison binden kannst. Javon Bass hat ja auch noch Vertrag in der kommenden Saison. Also Filipowski hat verlängert. Vielleicht kommt hier der internationale Wettbewerb. Schaut gut aus.
Ja, gerade wenn du unter den Top 5 landest, wo es ja aktuell danach aussieht, dann bist du sehr sicher auch in der Basketball-Champions League mit dabei, wenn da nicht ganz wilde Sachen passieren. Das würden die Würzburger sich ganz sicher wünschen, bin ich mir sehr sicher. Übrigens die Ulmer, ich weiß gar nicht, ob wir das vorhin gesagt haben, auch jetzt sehr sicher schon in den Playoffs, 3 Siege Vorsprung vor Bonn und vor Ludwigsburg, direkten Vergleich gegen Ludwigsburg gewonnen, ob man das Hinspiel mit minus 29 verloren hat und so weiter und so fort. Also diese ersten 5 Plätze können sich schon recht sicher sein, bei noch 5 zu spielenden Spielen 3 Siege plus direkten Vergleich Vorsprung zu haben. Das ist schon eine Nummer. Lass uns gehen zur nächsten Begegnung. Tübingen, die gegen Vechta gespielt haben. Für Vechta war es auch ein wichtiger Erfolg. Die hatten zuletzt 3-mal in Folge verloren. Jetzt aber mit dem Sieg gegen Tübingen haben sich relativ lange schwer getan, um dann im letzten Viertel davon zu ziehen. Aber auch das ein wichtiger Sieg für Vechta, die damit Platz 6 erstmal wiedererobert haben.
Und vor allem eine ganz bittere Pille für die Tigers, weil sie eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben. Für ihre Verhältnisse war das wirklich in Ordnung. Liegen zurück nach dem ersten Viertel, erspielen sich eine Führung zur Pause, gestalten das dritte Viertel ausgeglichen, haben eigentlich alle Trümpfe in der Hand und müssen dann defensiv einfach abreißen lassen. Kassieren 32 Punkte im Schlussviertel. Da sind wir wieder beim Punkt Defense, den wir auch beim MBC thematisiert haben. Unterm Strich ist es dann einfach ein bisschen wenig, was von den Tigers kommt. Und ja, in Anbetracht der Ergebnisse der Konkurrenz könnte dieses Spiel fast schon ja der Schritt in Liga 2 gewesen sein. Sie haben jetzt 2 Siege Rückstand bei noch 5 ausstehenden Spielen. Also sie müssen das aufholen. Sie haben quasi keinen direkten Vergleich für sich entschieden. Das heißt, Tübingen müsste mindestens 3, wenn nicht 4 der verbleibenden 5 Spiele gewinnen. Ich sehe es nicht. Vor allem im kommenden Wochen spielen sie in München. Ja, die Bayern haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Aber ob ihnen das in heimischer Halle nochmal passieren wird, wage ich zumindest zu bezweifeln. Also, ja, schade um den Standort Tübingen. Vor allem in der ersten Saisonhälfte großen Spaß gemacht. Dann aber doch deutlich nachgelassen und aktuell vielleicht mit der schwächsten Form im Tabellenkeller.
Ja, nicht nur vielleicht, sondern garantiert. Die haben nur 1 der letzten 10 Spiele überhaupt gewonnen. Ja, ich glaube, es fehlt dann einfach in der Breite die Qualität einfach. Auch die Nachverpflichtungen haben größtenteils nicht funktioniert. Auch Frank Gaines, der als letztes nachverpflichtet wurde, ist nicht wirklich einer, wo ich jetzt sagen würde, das ist nochmal ein Stil zum Jahresende. Dazu haben sie natürlich unfassbares Verletzungspech. Wir hatten das ja bei den Oldenburgern schon mehrfach thematisiert. Bei den Tübingern ist das mindestens genauso. Auch jetzt sind wieder zahlreiche Spieler ausgefallen, die auch eine Rolle hätten spielen können. Und dann hast du am Schluss Javon Jackson, der dir echt viele Spiele schon gewonnen hat in dieser Saison, der es am Schluss dann richten möchte, der die Verantwortung übernehmen will, was ihn sehr ehrt, aber dann erzwingt das gegen Vechta, schmeißt Bälle einfach weg, die laufen, die kommen ins Laufen und haben dann sehr viele einfache Abschlüsse im letzten Viertel. Und dann kommst du auch einfach nicht mehr hinterher. Und die Defensive, die du angesprochen hast, können wir auch nochmal ganz kurz mit Zahlen untermauern. Die Gegner treffen gegen sie 58% aus dem Zweierbereich. Also das zeigt auch nochmal, dass da die Physis einfach fehlt bei den Tübingern. Sie geben dem Gegner 12 Offensiv-Rebounds im Schnitt ab. Und insgesamt kassieren sie fast 97 Punkte am defensiven Ende. Da kannst du nicht in der Liga bleiben. Das funktioniert nicht.
Das sind Zahlen eines Absteigers.
Ja. Nächste Begegnung, die wir für euch behandeln wollen. Wo haben wir denn noch große Überraschungen gehabt? Ich glaube, wir haben noch 2.
Ja, wir sind nur 2. Vielleicht machen wir die so ein bisschen im Doppelpack. Wir haben die BG Göttingen, die zu Hause die Niners Chemnitz schlagen. Nach einem dramatisches Overtime-Spiel. Göttingen nie aufgesteckt, Chemnitz trotzdem immer eine Antwort gehabt. Ich erinnere mich an zwei Dreier von Jeff Garrett und einen von West Van Beck. Du denkst, okay, eigentlich kannst du dieses Spiel nicht verlieren. Aber dann lässt Kasa Kajami Keen 8 Sekunden vor Ende tatsächlich 2 Freiwürfe liegen. Ja, und Göttingen bringt das Spiel in die Overtime. Und dort haben sie mit einem Dreier, bezeichnenderweise von Carly Stillins, von ihrem Center, der jetzt nicht unbedingt der ausgemachte Dreier-Spezialist ist, ja, den entscheidenden Wurf zur 1-Punkt-Führung und bringen das über die Zeit. Riesenüberraschung, Chemnitz verpasst die Tabellenführung und Göttingen macht einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt.
Ja, brutal. Also Schilin, würde ich gar nicht so sagen, dass er kein ausgemachter Dreier-Spezialist ist. Er wirft ganz gerne, knapp 40% ist auch okay, aber vielleicht auch nicht der, den du vermutest, der dann am Schluss den Wurf nimmt und ihn draufnagelt. Brutal wichtig für die Göttinger in dieser Phase. Die sind ja immer so, die schwimmen immer so obendrauf auf diesem Kampf um den Klassenerhalt. Die sind nie so richtig drin, aber auch nie richtig draußen. Wie so eine Schwimmente in der Badewanne ist die BG Göttingen da irgendwie mit dabei. Und das bleibt auch so. Die sind ein Sieg voraus, die sind auf Platz 13, aber es kann halt auch rucki-zucki der Strudel kommen und die hängen da irgendwo in Richtung Abstiegskampf wieder drin. Wenn jetzt nochmal so ein Wochenende kommt oder wenn sie jetzt nicht gewonnen hätten, hätten sie genauso 8 Siege wie Rostock, wie der MBC, wie Heidelberg und nur ein mehr als Crailsheim. Das ist schon krass. Und vor allem mal wieder eine Overtime und mal wieder gewinnt Göttingen. Das muss man ihnen auch zugutehalten. Ich habe jetzt aus dem Kopf raus vor diesem Spiel 2 Overtimes, die sie gewonnen haben. Vielleicht waren es sogar auch schon mehr in dieser Saison. Aber das war auf jeden Fall, ich glaube, 2-mal Double Overtime plus die jetzt. Mhm. Aber es kann auch sein, dass ich noch ein Spiel vergessen habe. Also die sind auf jeden Fall die Overtime-Könige der Liga aktuell, was ihnen natürlich extrem hilft. Ja. Überleg mal, die hätten die 3 Spiele irgendwie verloren. Da wären die jetzt mit Crailsheim irgendwo.
Ja, super kurze Rotation im Endeffekt. Nur 7,5 Spieler, aber die Spieler, die sie haben, die funktionieren ganz gut. Nachverpflichtung David Julius macht schon den Unterschied.
Absolut, absolut. Und das ist nämlich genau das, was den Tübingern zum Beispiel nicht gelungen ist. Dass sie nochmal jemanden reingeholt haben, der sie so rauskatapultiert, wie Jaworski in Heidelberg beispielsweise oder wie jetzt die Julius auch in Göttingen oder wie jetzt auch bei den Hako Merlins Crailsheim. Die haben auch eine letzte Nachverpflichtung getätigt, wo wir auch so ein bisschen, ja, zumindest nicht so richtig wussten, was wir damit anfangen sollten. Alexei Borges, ich glaube, man spricht ihn so aus. Ich habe es bis heute noch nicht rausgefunden, weil ich die seitdem noch nicht kommentiert habe. Davor werde ich auf jeden Fall nochmal nachhören, wie man den jungen Mann ganz genau ausspricht. Ein Brasilianer, der noch nie irgendwo in Europa gespielt hat, kommt her und macht in seinen ersten 3 Partien 6,7 Assists im Schnitt.
Ja, 10 Stück gegen Bonn. Damit wären wir beim zweiten großen Überraschungsspiel. Ich glaube, die Niners Chemnitz nehmen wir nachher nochmal ganz kurz hervor, weil die haben ja ein nicht ganz so unwichtiges Spiel jetzt während der Woche. Aber Crailsheim kommt ein bisschen ins Laufen. Also du sagst es, Borges, 10 Assists gespielt gegen die Bonner und das war auch ein verdienter Sieg und zwar von der Ziellinie, vom Start bis zur Ziellinie weg. Das erste Viertel gewonnen, das zweite Viertel gewonnen, das dritte Viertel gewonnen und dann auch eben in der Crunch-Time nicht gewackelt. Auch immer die passenden Antworten gehabt, hochverdient. Ähnlich wie die Heidelberger gegen die Bayern verdient gewonnen haben, haben auch die Hakro Merlins gegen die Telekom Baskets Bonn hier in Big Point im Abstiegskampf gelandet.
Und die Bonner in der vergangenen Woche rausgeflogen aus der Basketball-Champions League gegen ein sehr starkes Team aus Peristeri. Da kann man total verlieren. Das hat man dann auch bei den Fans gesehen. Die haben denen wirklich Respekt gezollt. Da war kein einziger dabei, der irgendwie gesagt hat, was macht ihr da? Sondern das war wirklich so, okay, ihr habt alles auf den Platz gelassen. Manchmal reicht's halt einfach nicht. Aber das kann man jetzt von diesem Spiel nicht sagen. Und insgesamt die Bonner weiter in ihrer Up-and-Down-Saison.
Ja, das trifft's ganz gut. Man schaut sie sich immer an und denkt, ah ja, die sind wirklich gut. Aber dafür haben sie halt doch schon 12-mal verloren in der Bundesliga und sie sind vor allem in fremder Halle anfällig. Also auswärts mit einer Bilanz von 7-8, Das geht schon besser. Und du sagst es, du weißt nie, was du von den Bonnern bekommst. Es gibt nicht so diese eine Linie, wo du sagst, okay, auf dem Level spielen die heute. Entweder sie sind deutlich drüber oder sie sind wirklich ein Stück weit runter. Und es ist wie so eine kleine Amplitude, wie so eine Sinuskurve, geht es um dieses Level herum. Und ja, eine Wundertüte auch in Richtung Play-Off, / Play-In.
Ja, aktuell werden sie ja gegen die MHP-Riesen Ludwigsburg in den Play-Ins, 7. gegen 8. Ich glaube, die Ludwigsburger haben eine Art Trauma von den Telekom Baskets Bonn in dieser Saison, weil sie bisher jedes Spiel in jedem Wettbewerb gegen die Bonner verloren haben. Sowohl in der Bundesliga als auch zweimal in der Champions League als auch im Pokal. Ich glaube, die Ludwigsburger wollen die nicht spielen. Oder sie machen es halt so wie letzte Saison gegen Oldenburg. Da haben sie auch alle Spiele unter der Saison verloren und sie dann in den Playoffs damals noch direkt gesweept. Ja. Aber die Telekom Baskets, um das kurz abzuschließen, aktuell auf Platz 7 in der Tabelle in den Play-In-Rängen und mit mindestens einem Sieg Rückstand auf Vechta.
Ja, wird so ein Play-In oder könnte so ein Play-In-Team werden, von dem man nicht so weiß, was man wirklich bekommt. Und damit, glaube ich, haben wir eine ganz gute Brücke gebaut zu den MHP-Riesen Ludwigsburg.
Lass uns noch ganz kurz über die Crailsheimer sprechen, ja. Nur um das noch kurz einzuordnen. Dieser Sieg, extrem wichtig, weil eben Saisonsieg Nummer 7, sie sind immer noch ein Sieg hinter Heidelberg, hinter dem MBC, hinter Rostock, aber halt nur noch ein Sieg. Und wir können jetzt noch gar nicht diese Dreier-, Vierer-, Zweier-Vergleich kriegen wir hin, aber Dreier-, Vierer-Vergleiche, weil eben noch nicht alle Spiele gespielt sind und die untereinander da unten noch relativ viel gegeneinander spielen. Aber wenn wir aufs Restprogramm der Crailsheimer schauen, die haben jetzt zu Hause Ulm, dann spielen sie in Hamburg, zu Hause Bamberg, in Rostock und dann zu Hause gegen Berlin. Das ist ein toughes Restprogramm und sie brauchen mindestens 2, ich würde eher sagen 3 oder 4 Siege, um sich da unten rausarbeiten zu können. Aber warum nicht? Möglich ist alles. 3 aus 7 haben sie in den letzten 10 gewonnen. Es war ein Lebenszeichen.
Ja, da sind viele Kann-Spiele dabei. Da sagst du, ja, das kannst du gewinnen, kannst du aber auch verlieren. Also ich traue ihnen durchaus 4 Siege zu, kann mir aber auch vorstellen, dass sie 5-mal verlieren.
Ja,
das hängt auch genau ein bisschen mit der Form der Gegner jeweils zusammen.
Dann jetzt rüber zu den MHP-Riesen Ludwigsburg.
Ja, Stacki, das ist dein Local-Team. Was machen wir mit denen? Irgendwie so ein bisschen doch auf dem absteigenden Ast. Haben überraschenderweise jetzt in Hamburg verloren. Gegen Towers, die jetzt auch nicht in absoluter Gala-Form sind. Die Riesen, ein bisschen wie die Bonner, finde ich so. Ja, du weißt nie so recht, was du bekommst. Die können richtig einen raushauen, haben aber auch immer das Potenzial zu enttäuschen.
Ja, bin ich voll bei dir. Und sie haben mit Vechta zusammen den schlechtesten Trend aktuell der Top 9 in der Liga mit nur 5 Siegen aus den letzten 5 Spielen in der BBL. Schwierig. Und ich weiß nicht, inwiefern man das in den direkten Zusammenhang bringen kann, damit dass Josh King quasi recht öffentlich das Vertrauen entzogen wurde für die kommende Saison. Und was das dann auch mit einer Mannschaft macht, natürlich die allermeisten haben nur Vertrag bis zum Sommer. Ich glaube, dass das nicht jetzt die Auswirkung hat wie bei einem Fußballverein beispielsweise, wo die 2, 3, 4, 5 Jahre Vertrag haben, die allermeisten. Aber ich glaube auch nicht, dass es nichts macht mit einer Mannschaft. Also bei den Ulmern zum Beispiel war auch um diese Anton Gavel-Entscheidung rum so ein kleines Tief. Man hat das, finde ich, schon irgendwie gemerkt, dass es die Mannschaft ein Stück weit belastet, allerdings nicht im Ansatz so stark wie jetzt bei den MHP-Riesen. Das ist nur ein Erklärungsansatz. Ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass das der richtige Erklärungsansatz ist, aber es korreliert zumindest im zeitlichen Ablauf mit den Geschehnissen im Hintergrund bei den MHP-Riesen.
Ja, also dieses Lame-Duck-Phänomen wird ja immer wieder diskutiert. Ja, steht aktuell Platz 8 zu Buche. Ja, ist jetzt, ich glaube, wenn man den Ludwigsburgern vor der Saison sagt, ihr werdet 8., dann sagen die so, ja, ist okay, wenn es sein muss, aber eigentlich werden wir schon lieber 4., 5., 6.
Ja.
Und ja, ich glaube, so ist aktuell auch ein bisschen die Gemütslage.
Genau, das glaube ich auch. Und es ist auch auffällig, dass es immer wieder verschiedene Spieler sind, die dann gut spielen, die vor allem auch Punktelieferant sind, aber sie schaffen es sehr selten, dass mal beispielsweise zusammen Joshua Bowie und Javon Graves ein gutes Spiel haben und Silas Melson oder der eine dann das gute Spiel hat, wenn der andere total irgendwie einen schlechten Abend erwischt oder so. Das ist, finde ich, auch irgendwie zu beobachten und ich kann es nicht so richtig erklären, woran es liegt aktuell bei den MHP-Riesen. Schwieriges Gesamtbild auf jeden Fall. Wer mir gefällt, ist Ariel Hook-Porty, der sehr viel Athletik reinbringt, der spektakuläre Dunks, Blocks, Rebounds auch reinbringt in dieses Spiel, auch wenn der jetzt in Hamburg nur in Anführungsstrichen 4 und 6 aufgelegt hat. Aber alles in allem tut das dem Team, glaube ich, ganz gut, dass sie da nochmal einen haben, der ja da einfach auch nochmal die spektakulären Highlights in irgendeiner Form setzt.
Ja, ist eine richtige Kante, wird aber noch nicht so gesucht. Also ich würde mir wünschen, dass sie ihn mehr aktiv suchen in der Offense. Also lebt noch sehr von seinem Rebounding, auch im offensiven Brett und hat dann die Abschlüsse in Ringnähe. Aber ich glaube, dass Ludwigsburg auch profitieren könnte, wenn sie ihn mal in eine Post-Up-Situation bringen, einfach seine Power auch ausnutzen.
Ja, und das nächste Auf- und Ab-Team hat jetzt gegen Ludwigsburg gewonnen, die Veolia Towers Hamburg. Die verlieren zu Hause gegen Heidelberg, dann verlieren sie ein Spiel gegen Alba Berlin, wo der Coach sagt, 99 von 100 Spielen, die so laufen, gewinnen sie. Das ist die Ansicht des Coaches. Das habe ich nur so zitiert. Nicht, dass ich da ähnlicher Meinung wäre. Und dann verlieren sie, dann gewinnen sie jetzt gegen Ludwigsburg wieder so eine Begegnung. Also bei den Hamburgern weiß man auch nicht so richtig, was man kriegt.
Ja, bringst du gut auf den Punkt. Sie sind jetzt 10., 14 Siege, 15 Niederlagen. Ja, gemessen an den eigenen Ansprüchen, glaube ich, ist das auch ein bisschen wenig. Eine negative Bilanz. Steuern jetzt darauf zu, ja, vielleicht so 17 am Ende zu haben. Ja, dann wirst du 10., vielleicht 9. Aktuell sehe ich Oldenburg aber schon als die formstärkere und auch bessere Mannschaft, an die einen Platz vor ihnen stehen. Ja, wäre dann ein Play-in, in das sie gegebenenfalls als Außenseiter reingehen. Ja, ich werde nicht so richtig warm mit dieser Hamburger Mannschaft. Mich nimmt sie nicht so mit. Da sind immer wieder Ausschläge nach oben dabei und dann sind wieder diese richtigen Dämpfer auch über mehrere Spiele hinweg. Zu wenig Konstanz.
Ja, und auch nur 3 von 7 aus den letzten 10 gewonnen. 3-7, also 3 Siege, 7 Niederlage aus den letzten 10 Spielen, was dann im Trend wieder in Richtung Platz 13, 14, 15 eher geht, als tatsächlich in Richtung Play-ins. Ich bin da auch so ein bisschen ratlos bei den Hamburgern. Die können richtig, richtig gute Spiele abliefern, wo sie mit hoher Intensität spielen, wo sie gute Trefferquoten haben, wie jetzt zum Beispiel gegen Ludwigsburg. Auf der anderen Seite haben sie dann wieder Spiele, wo du denkst, was passiert hier? Warum? Mhm. Ich glaube, das muss jedem Hamburg-Fan genauso gehen, dass er in die Halle geht und sagt, mal gucken, was wir heute kriegen. Irgendwie entweder Playoff-Leistung oder Abstiegsleistung. Eins von beidem wird es dann schon werden. Das ist sehr ambivalent auch da bei den Hamburgern. Die Konstanz, wie du schon richtig gesagt hast, fehlt da einfach in diesem Moment. Und natürlich Play-in als 10. reinzugehen, bist du absoluter Außenseiter. Du hast 2 Auswärtsspiele maximal. Wenn du das erste verlierst, bist du sowieso gleich raus. Und dann gibt's, wenn du gewinnen solltest, das zweite dann beim 7. oder 8. Und ich glaube, in Ludwigsburg oder in Bonn könnte zumindest eine noch größere Aufgabe sein für die Hamburger als zu Hause.
Stacki, Konstanz, glaube ich, ist ein gutes Stichwort für die letzten beiden Partien, die wir noch offen haben. Das ist einerseits Alba Berlin gegen die Bamberg Baskets und das ist auf der anderen Seite Oldenburg gegen Braunschweig. Jeweils das Heimteam erfolgreich, Berlin gewinnt und auch die Oldenburger gewinnen. Beide mit deutlich aufsteigender Form und wenn wir über Konstanz sprechen, Alba Berlin, 12. Sieg in Folge, trotz massivster Personalsorgen.
Absolut. Ich würde gerne bei Alba noch eine kleine Diskussion mit dir aufmachen, aber lass uns erstmal ganz kurz über das Sportliche sprechen. Es fallen extrem viele Spieler aus. Gabriele Procita kam jetzt raus bis zum Saisonende, hat an der linken Patellasehne eine Entzündung, die irgendwie nicht weggeht. Da braucht er Schonung, der kommt nicht wieder zurück. Das ist, glaube ich, ein großer Rückschlag insgesamt für diese Mannschaft, aber auch ansonsten viele Kleinigkeiten bei Spielern, die sie aber immer wieder hemmen, dabei zu sein. Und dann spielen die tatsächlich mit einem relativ kleinen Kader. Wenn du vor der Saison den kompletten Kader angeguckt hättest und gesagt hättest, die Spieler hast du noch und die fallen aus, wir können gleich mal auf die Namen eingehen, dann hätte ich gesagt, ja, dann wird's halt, keine Ahnung, in 10 Spielen 5 Siege, 5 Niederlagen, aber es sind zuletzt 12 Siege in Folge gewesen. Mhm. Heißeste Mannschaft der Liga.
Ja, wir können mal schauen, ob wir alle Spieler zusammenbekommen. Also da fallen auf den deutschen Spots Thiemann, Olindi, Wetzel aus. Dann fehlen dir die beiden Italiener, Procida und Spaniolo. Dann fehlt dir Matt Thomas, der Scharfschütze, und Khalifa Komaci. Ich glaube, vielleicht ist das das Thema, das du nochmal aufmachen wollen würdest.
Richtig, genau.
Jetzt ja. Für 5 Spiele gesperrt worden nach seiner Aktion im letzten Spiel. Das sind 7 Spieler deiner ersten 10, 11 in der Hauptrotation, ja, und alle fit wären. Aber auch der Rest, die spielen einfach ihr Spiel. Die spielen Alba Berlin Basketball. Da ist es fast unerheblich, wer spielt, sondern die Jungs, die auf dem Feld sind, die spielen den einfach. Und da ist es, glaube ich, nicht verwunderlich, dass Tim Schneider wieder Topscorer ist und dass Krešimir Nikić 18 Punkte macht, weil die einfach ihr Spiel spielen. Und das reicht, um die Bamberg Baskets beispielsweise relativ locker über weite Strecken in Schach zu halten.
Und was ich vor allem bemerkenswert finde, ist, dass die Jungs, die da spielen, die werden häufig sehr physisch, sehr hart gespielt, weil die gegnerischen Mannschaften natürlich wissen, dass die Jungs im Normalfall nicht so viele Minuten gehen, dass du da ein bisschen härter spielen kannst, dass es auch vor allem junge Spieler oder viele junge Spieler zumindest sind, gegen die du im Normalfall auch einen physischen Vorteil hast. Und bei Alba scheint es so, als würden sie genau das, ja, absorbieren. Und es wäre ihnen völlig egal. Die gehen da durch, die zeigen auch, dass mit ihnen nicht alles gemacht werden kann. Das hat man bei dieser Szene am vorvergangenen Spieltag gegen den MBC gesehen, wo da so ein bisschen gemuckt wurde, ein bisschen rumgeschuckt wurde. Das ist jetzt nicht irgendwie super fein, aber das ist zumindest mal, dass die hinstehen und sagen, mit uns kann man nicht alles machen. Also hör auf, hier rum hier den großen Max zu machen. Wir sind genauso wichtig wie ihr. Wir sind zwar junge Spieler, aber ihr könnt nicht alles mit uns machen. Das finde ich ein sehr großes Learning auch bei Alba. Die präsentieren sich wie eine Spitzenmannschaft, obwohl die Spitzenspieler nicht mit dabei sind.
Ja, und darum sind sie jetzt vorgerückt, bis auf Tabellenplatz 2, was die Niederlagen angeht, gleich auf mit den Bayern.
Ja. Und haben da jetzt in den letzten Spielen noch vielleicht die Möglichkeit, sogar die Tabelle auf Platz 1 abzuschließen, wenn da die entsprechenden Spiele noch gewonnen werden, vor allem die gegen den FC Bayern Basketball. Das dürften umso heißere Partien werden, deswegen dürfen wir uns da sehr drauf freuen. Ein Halbsatz zu den Bambergern, auch da wissen wir nie so richtig, was wir kriegen. Das Hinspiel gegen Alba hatten sie ja gewonnen, dieses Spiel dann deutlich verloren. Irgendwo im Nirgendwo, weder Abstiegskampf noch Play-Ins, oder?
Ja, auch wenn es nur ein Platz ist, den sie hinter den Play-In-Rängen liegen. 2 Siege Rückstand auf Hamburg. Ich sehe nicht, dass Bamberg das aufholen würde.
Ja. Wir lassen uns da wie immer überraschen, aber ja, sehe ich aktuell auch nicht. Lass uns noch kurz die Diskussion aufmachen zu Khalifa Komaci, der wieder gesperrt wurde. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, das dürften die allerwenigsten sein. Er hat sich gegen Göttingen diesen Faustschlag geleistet, wurde daraufhin für 3 Spiele gesperrt. Ich glaube, 3.000 Euro Strafe. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, 2.000 oder 3.000 Euro Strafe. Im Spiel danach dann dieses Foul gegen Jonas Richter, wo er ihn am Hals runterzieht beim Rebound und danach nach ihm tritt. Absolut auch disqualifizierendes Foul, braucht man nicht drüber sprechen. Und dann kommt er zurück und ist das zweite Spiel wieder auf dem Parkett und hat dann dieses disqualifizierende Foul gegen, ich glaube, Alex Jewa war es am Schluss, den er auch am Hals runterzieht und dann versucht noch zu schlagen. So war zumindest die Interpretation der Schiedsrichter und ich kann da zumindest teilweise mitgehen und bekommt dafür jetzt 5 Spiele Sperre plus 5.000 Euro Strafe. Also die Geldstrafe ist, glaube ich, relativ satt. Das sitzt schon, aber scheinbar haben die Sanktionen davor nicht so richtig gewirkt.
Nee, und ich glaube, dass ist ein Thema, das Alba Berlin auch intern thematisieren sollte.
Machen sie auch an diesem Montag, ja, übrigens. Vielleicht kann auch sein, dass die Folge rauskommt und da schon was entschieden wurde.
Ich meine gar nicht so, was Konsequenz angeht. Weil ich glaube, wenn sich ein Spieler das leistet und in dieser Häufigkeit leistet, dann stimmt doch irgendwas nicht. es muss ja Ursachen geben für dieses Verhalten. Und irgendwie, also wir können in den Spieler nicht hineinschauen. Wir sind auch nicht in den Trainings dabei. Wir wissen nicht, wie es ihm geht. Aber da ist, glaube ich, da steckt mehr dahinter. Und dann auch dieses Verhalten nach der Disqualifikation, dass da auf den Court gespuckt wird, dass da die Kopfabgeste Richtung Publikum gezeigt wird. Also das ist, glaube ich, nichts, was man einfach so abtun kann. Naja, gut, ist er halt gesperrt und zahlt 5.000 Euro und passt schon. Ich glaube, da muss man eher schauen, wie man dem Spieler helfen kann, da wieder in die Spur zu kommen und einfach in Anführungszeichen normal Basketball zu spielen.
Ja, da bin ich total bei dir. Ich hatte die Spiele von ihm sehr genau beobachtet, als er dann wieder gespielt hat. Das war ja häufig sogar nur ein paar Minuten, weil er dann jeweils relativ früh wieder runtergeflogen ist. Gerade in diesem Chemnitz-Spiel beispielsweise. Man muss schon sagen, dass er extrem hart gespielt wird vom Gegner. Also wirklich viel härter als alle anderen. Hat natürlich mit seiner Größe zu tun und mit seiner puren Dominanz, die er auch ausstrahlen kann. Das haben wir ja schon mehrfach gesehen, dass er Spiele wirklich verändern kann. Dass er, wenn er da als Einhorn quasi eingewechselt wird und das gut läuft, dann gewinnt er dir das Spiel. Andersrum geht's natürlich auch, dass er dir das Spiel verliert, weil er keine entsprechende Footwork hat, um in Switching richtig gut reinzukommen und sowas. Gibt für alles Vor- und Nachteile. Aber er wird auf jeden Fall, mein Punkt ist nur, extrem hart gespielt vom Gegner. Und ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob die Schiedsrichter da nicht auch ihm ein Stück weit zur Hilfe kommen müssen. Das ist überhaupt keine Erklärung dafür, dass man jemanden mit der Faust schlägt oder am Hals runterzieht oder sonst irgendwas. Das ist alles, die disqualifizierenden Fouls waren disqualifizierende Fouls und müssen genauso geahndet werden und müssen genauso bestraft werden. Aber ich will nur damit sagen, dass man auch gucken muss, dass das nicht so Nowitzki-Züge nimmt bei den Eurobaskets, wo sie ihn einfach nur noch zusammengeschlagen haben, sondern dass man da auch den Spieler entsprechend schützt, wenn besonders hart gegen ihn gespielt wird. Wie gesagt, das ist keine Erklärung, wenn hart gegen dich gespielt wird, hast du noch lange kein Recht darauf, jemanden mit der Faust zu schlagen, aber man muss da auch die andere Seite der Medaille ein wenig zumindest mit in Betracht ziehen, dass da solche Spieler einfach nicht härter gespielt werden dürfen wie andere Spieler, nur um ihnen ihre Stärke zu nehmen. Trotzdem darfst du überhaupt nicht durchdrehen und natürlich niemanden schlagen und so. Wir haben sehr viele Zuschriften zu dem Thema auch bekommen, deswegen habe ich die Diskussion auch aufgemacht, dass man den für die ganze Saison sperren müsste oder noch viel länger oder rausschmeißen müsste oder sonst irgendwas. Es gibt da ja, auch das habe ich denjenigen immer geschrieben, es gibt da klare Rahmen von der BBL, was das Regelwerk hergibt. Und ich glaube nicht, ohne es genau zu wissen, dass es in der BBL irgendwas sowas gibt wie dieses Draymond Green-Ding, dass du sagst, so ja, der kommt jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit, wird er aus dem Spielbetrieb rausgenommen und darf erstmal nicht mehr spielen. Ich glaube, das gibt das Regelwerk einfach nicht her. Die BBL wird sich da oder muss sich vor allem auch an Regeln halten. Ansonsten kann das ja auch vor ein Sportgericht gehen, wenn da außerhalb der Regeln geurteilt wird. Entsprechend gehen diese 5 Spiele jetzt erstmal in Ordnung. Ich weiß nicht, was die Maximalstrafe gewesen wäre oder was die Maximalstrafe ist in dem Zusammenhang. Ich habe nachgefragt, bisher noch keine Antwort bekommen von den entsprechenden Leuten. Aber alles in allem ist das natürlich unglücklich, geht überhaupt nicht aus Komatschis Sicht. Gerade auch diese Reaktion danach, auf den Boden spucken, die Kopfabgeste, wie du schon gesagt hast, das geht alles in allem überhaupt nicht. Und da hat der Spieler ein großes Problem. Bin ich voll bei dir, dass es auch nicht nur sportlicher Natur ist, sondern dass da auch im Hintergrund irgendwas sein muss, warum ein Spieler dann in Anführungsstrichen durchdreht und das in so hoher Regelmäßigkeit, trotz der empfindlichen Strafen, die er dafür kassiert hat.
Vor allem, es ist ja in der ersten Saisonhälfte nicht vorgekommen. Also ja. Komatschi war schon immer, ich glaube, leicht ablenkbar auf dem Feld, sowohl positiv wie negativ. Aber das hat sich jetzt nicht in solchen Tätlichkeiten geäußert. Und dass es jetzt 3-mal in so kurzer Zeit passiert, das ist schon extrem auffällig.
Ja. Okay, das andere Spiel, was wir noch vorhin angesprochen hatten, haben wir das genug thematisiert?
Ja, war eine deutliche Nummer für Oldenburg im Niedersachsen-Derby gegen Braunschweig. Oldenburg schiebt ein bisschen von hinten an. Mal schauen, wie weit das noch nach vorne geht, ob es noch für Platz 8 reicht oder ob es vielleicht am Ende sogar Platz 9 nur wird. Ja, und Braunschweig ähnlich wie Bamberg im Niemandsland der Tabelle.
und auch mit überschaubaren Chancen noch in Richtung Play-In abzubiegen.
Genau so ist es. Gleiche Bilanz wie die Bamberg Baskets. 12 Siege, 17 Niederlagen.
Ja. Okay, dann haben wir den Spieltag bis hierher rund gemacht. Dann würde ich sagen, wir machen erstmal weiter mit unserer Starting Five, oder?
Absolut.
Hier ist für euch
die Big Starting Five.
Wen haben wir, Robert?
Ja, wir haben auf der 1 Tyler Nelson, Rostock Seawolves, wir haben es gesagt, 8 Punkte in der Crunch-Time erzielt. Er der wichtigste Mann, für meine Begriffe zumindest, für die Seawolves, für diesen extrem wichtigen Auswärtssieg. Dann haben wir Will Christmas von den Hamburg Towers, Topscorer gewesen beim Heimspiel gegen Ludwigsburg. James Murray Bowles auf dem Flügel von den Hackrow Merlins Crailsheim, auch er Topscorer gewesen, extrem gut von außen geworfen. Ja, Matchwinner bei der Überraschung gegen Bonn. Dann haben wir Tim Schneider auf der 4. Ich meine, mal wieder, er war kürzlich erst in unserer Starting 5, hat aber wieder 25 Punkte und 9 Rebounds aufgelegt. Stattliche Zahlen. Und auf der 5 startet Kalis Schillins von der BG Göttingen. Ja, gute Zahlen und vor allem den entscheidenden Dreier in der letzten Minute der Verlängerung zum Sieg.
Also das dann unsere Big Starting 5 und dann gehen wir über zum Tipico-Tipp der Woche.
Der Tipico-Tipp der Woche.
So, der lief ja in der vergangenen Woche nicht ganz so gut. Ich hatte noch gedacht, ja, wir haben ihn gewonnen, weil ich irgendwie im Kopf hatte, dass wir Oldenburg-Braunschweig getippt haben. Aber dann habe ich gedacht,
nein,
nope.
Wir haben Ludwigsburg und Hamburg getippt. Und das auch noch falsch.
Ja. Naja, hilft ja alles nichts. Der nächste Tipico-Tipp der Woche, den haben wir jetzt für euch.
Ja, wir haben uns entschieden, Stacki, für eine Kombi-Wette. Wir trauen den Niners Chemnitz einen Auswärtssieg in Ludwigsburg zu und zeitgleich Alba Berlin die Verlängerung ihrer Serie auswärts bei den Basketball-Löwen Braunschweig und würden für diese Zweierkombination 10 Euro unseres Budgets setzen.
Also dann machen wir das mit dem Einsatz. Das klingt für mich vielversprechend und dann hoffen wir mal, dass der Tipico-Tipp der Woche diese Woche dann aufgehen wird.
18 plus. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.
Und damit endet dann auch unser kleiner Werbeblock hier mit dem Tipico-Tipp der Woche. Robert, dann wollen wir uns einem anderen Thema noch widmen. Wir haben ein Big Spotlight mit einem interessanten Spieler.
Ja, einer vielleicht aus der Kategorie, was macht eigentlich Yoshi Obiese? Das haben wir uns gedacht und er hat ja die Saison in der G-League verbracht, ist jetzt zurück nach Europa gewechselt und das haben wir zum Anlass genommen, ihm mal anzurufen.
Das Big Spotlight.
Yoshi, zurück in Europa. Hast du dich schon wieder gewöhnt an den Basketball hier?
Ja, schon. Ging recht schnell.
Ja, Hintergrund unserer Frage ist natürlich dein Intermezzo in der G-League, das du jetzt hinter dir hast und kürzlich den Wechsel nach Frankreich vollzogen hast. Warum ausgerechnet Frankreich?
Wie ich und mein Agent, wir haben ein bisschen gequatscht. Und als meine Saison vorbei war, war die Deadline in Deutschland war schon zu. Und dann gab es nur noch Ausland sozusagen, Frankreich, Spanien. Und die hier in Dijon, die haben sich gemeldet und haben gesagt, dass sie einen Spieler brauchen, der ready ist zu spielen, der auch uns helfen kann. Und dann habe ich gesagt, mache ich gerne für die restliche Saison. Und jetzt bin ich hier für die restliche Saison und es macht sehr viel Spaß.
Bei Jeanne d'Arc in Dijon, also sehr schöner Teamname auf jeden Fall. Wie ist denn deine Rolle? Was genau haben sie denn von dir gewollt?
Also die haben jetzt nicht genau gesagt, was meine Rolle ist, aber einfach dem Team helfen, das, was ich kann, das, was ich auch letztes Jahr gezeigt habe, dieses Jahr auch in der G-League, einfach meine Athletik nutzen, kreieren, verteidigen und rebounden und einfach noch ein extra Body, kann man sagen, den sie haben, weil die hatten viele Verletzte. Diese waren, glaube ich, nur 8 Spieler die letzten Wochen und jetzt sind wir gerade 10. Aber sie haben auf jeden Fall noch einen Spieler gebraucht, der den auf der 2-3 helfen kann.
Ja, sieht man auf jeden Fall, dass es sich auch lohnt. Also die ersten beiden Spiele ist natürlich noch eine sehr geringe Stichprobe. Hast du knapp 20 Minuten gespielt, machst 7 Punkte, also gerade am Korb finishst du gut. Das scheint schon mal zu passen.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben jetzt noch, am Mittwoch haben wir ein Spiel und dann haben wir das Finale in Paris, was ganz, ganz wichtig für den Club ist. Da haben wir zwei Spiele jetzt die Woche, die ganz wichtig sind und auch für die restliche Saison. Auch leider schaffen wir die Playoffs nicht mehr dadurch, dass wir am Samstag verloren haben. Aber ich denke, dass wir jetzt noch einen guten Run hinlegen können, um die Saison gut zu beenden.
Wird gegen Paris wahrscheinlich nicht so einfach. Ich habe gelesen heute, die haben 20 also, am Stück jetzt wieder gewonnen.
Wir spielen nicht gegen Paris zum Glück. Ist nur in Paris. Wir spielen gegen Straßburg, glaube ich, heißen die. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also wir spielen, das ist Finale ist nur in Paris, in der, ich glaube, da auch, wo das NBA-Spiel dieses Jahr war. Da ist das Finale auch dieses Jahr.
Also das Saisonfinale wird da gebündelt ausgetragen, oder wie ist das?
Pokal, so wie in Deutschland ungefähr.
Ach, das ist dieser andere Pokal, den es noch andere, gibt in Frankreich.
Ich kenne mich da auch.
Ja, es gibt ja so einen zweiten Pokal, genau.
Zweiten Pokal, genau.
Den anderen hat natürlich Paris gewonnen. Wir haben uns briefen lassen, dass es irgendwie zwei Pokale gäbe.
Ich habe noch nicht ganz durchgeblickt, wie das hier mit dem Pokal läuft.
Ja, beim Blick cool, auf eurem Kader sticht, also mir ist ein Name ganz besonders ins Auge gesprungen. David Halston.
Ja.
Der Zauberzwerg. sag mal, also ich habe den noch im Kopf aus Zeiten, wo die BBL, glaube ich, auf dem DSF lief, wo es noch nicht mal Sport 1 hieß. Das ist echt schon lange her. Wie ist der Kerl noch beieinander?
Der ist fit. Der kann noch spielen. Ich glaube, unser Point Guard macht alles, Pick and Roll, verteidigt, macht alles noch mit. Der ist auch recht schnell noch, kann man sagen. Spielt mit seiner Geschwindigkeit, mit seinem Pace. Als er jünger war, hätte ich ihn auch gerne mal gesehen, aber ich glaube, das, was er jetzt noch zeigt und im Vergleich zu früher, glaube ich, ist ziemlich, ziemlich krass, dass er noch so spielt.
Wollen wir gar nicht so viel über Frankreich hier sprechen. Wir haben schon genug Franzosen oder in Frankreich spielende Spieler dabei gehabt, sondern die Chance auch immer nutzen. Wenn wir dich hier haben, du hast ja einen sehr spannenden Karriereweg zuletzt hinter dir gehabt, auch einen echt ungewöhnlichen Schritt, hast dich vergangenen Sommer dazu entschieden, in die G-League zu wechseln. Robert und ich haben es eben vor der Aufnahme nochmal kurz besprochen, welche deutschen Spieler es überhaupt gab, die eine Saison in der G-League absolviert haben. Wir sind da auf David Krämer gekommen, der das vor ein paar Jahren mal gemacht hat, aber relativ wenig gespielt hat. Und alles, was davor war, das waren die Jungs, die schon ein Commitment oder einen NBA-Vertrag hatten und dann da so ein bisschen geparkt worden und einmal in die G-League nach unten geschoben worden sind. Du hast dich jetzt direkt für die G-League entschieden. Wie ist das denn gekommen?
Im Sommer haben mein Agent und ich ein bisschen gequatscht. Wir haben ein bisschen auf den Markt geschaut. Wir hatten ein paar Sachen in Europa, ein paar Sachen in Deutschland. Und dann kam irgendwann, ich war essen und dann kam mein Agent und hat gesagt, dass die Rockets und das G-League-Team Interesse haben, mich interessant finden, ob ich spielen möchte in der G-League für sie. Für mich war das so ein Ding, was ich schon immer mal machen wollte. Seit dem Draft wollte ich das schon mal machen, wollte ich in der G-League spielen oder in den USA oder im Ausland spielen. Aber es ist nie dazu gekommen, wegen entweder Corona oder damals nach dem Draft bin ich zurück nach Würzburg gegangen. Und für mich war das einfach so ein Ding, was ich unbedingt mal erfahren, so die Erfahrung machen wollte, weil es auch ein ganz anderes Spiel ist wie in Deutschland. Und einfach mal im Ausland auch zu sein, wollte ich auf jeden Fall machen. Und die zwei Kombis waren für mich einfach, wo ich sage, ja, da gibt's nicht, dass ich Nein sagen kann, dass ich da nicht hingehe. Und das ist eine Chance, in die NBA zu kommen, auf jeden Fall immer. Man weiß nie, was da in der Saison passieren kann.
Wie nah warst du da dran an der NBA oder am NBA-Team der Rockets?
Also ich war weit weg, kann man sagen, also von der Stadt her. Wir waren in einer ganz anderen Stadt. aber ich kann das gar nicht genau sagen, weil das ist recht offen, weil du bist ja gar nicht an die sozusagen die ganze Zeit gebunden, sondern wenn ein anderes Team dich interessant findet, können die dich ja auch sozusagen ein Call-Up dir geben. Also sagen wir mal, die Lakers haben Interesse in so einen Spieler von uns und die wollen ihn für 10 Tage haben, dann müssen die, glaube ich, mit den Rockets oder mit dem G-League-Team, mit den Vipers reden und dann geht der 10 Tage sozusagen nach L.A. und kann danach hingehen, wo er will.
Die G-League ist ja nur eine Liga, die man in Deutschland kaum verfolgt. Mhm. über die eine Reihe Klischees existieren, dass die Reisen wesentlich unkomfortabler sind als in der NBA, dass vor wenigen Zuschauern gespielt wird, dass alles wirklich zwei Spuren unterhalb der NBA ist, was nicht sonderlich kompliziert ist, weil das natürlich dort auch Goldstandard ist dann. Und im Spielerischen, dass eigentlich jeder für seine eigenen Stats nur spielt, um sich irgendwie zu beweisen. Inwiefern kannst du die Klischees als zutreffend einordnen? Wie ist es überhaupt so? Wie ist G-League-Spielbetrieb verglichen mit den herkömmlichen Ligen, die du bislang mitgemacht hast?
Also ein paar Sachen stimmt. Das Traveln, wo wir so reisen, die waren sehr anstrengend. Wir sind normal geflogen, also ganz normale American Airlines, ganz normal. Wenn wir Verspätung hatten, hatten wir Verspätung, wie alle anderen. Gab kein Private Jet oder irgendwas. Aber so die anderen Sachen mit wenig Zuschauer, ja, bei manchen Spielen schon, aber bei manchen Spielen waren auch ein paar mehr, kommt, glaube ich, immer auf die Stadt drauf an. So bei uns waren immer recht viele Zuschauer. Die Arenen sind halt riesig, also es ist einfach auch halt fast eine NBA-Arena immer. Und dann hast du halt nicht so viele Zuschauer. Also wir haben einmal in Golden State gespielt, in der Arena auch, und da waren schon viele Zuschauer. Dann haben wir woanders gespielt, da waren nicht so viele Zuschauer, weil es einfach eine riesen Arena ist und dann kommen halt auch nicht so viele. Aber dass jeder für sich selber guckt, ist auch so eine Sache ein bisschen. Es ist jetzt nicht so extrem, würde ich sagen. Aber so jeder ist halt, kann scoren. Jeder kann scoren da. Also es ist einfach in den USA so geteacht, jeder kann seinen eigenen so Bucket machen. Und ja, so ein paar Sachen stimmen, ein paar Sachen nicht. Aber du spielst halt eigentlich gegen Spieler, die genau das gleiche Ziel haben wie du, und das ist in die NBA zu kommen. Und deswegen ist schon das Level von, wo du das in Deutschland oder Europa selten siehst, dass jemand im Fastbreak über irgendjemanden drüber springt oder versucht. Aber ja, so, ich glaube, das ist der Unterschied zu Europa ein bisschen. Das ist halt die Athletik, dass jeder scoren kann, dass du einzig die ganze Zeit eigentlich spielst. Und sehr wenig Fouls auch bekommt. Das ist recht physisch, was ich selber nicht erwartet habe, weil man immer so mitbekommt, dass die NBA so leichte Calls oder so machen, aber ist überhaupt nicht so. Also es ist schon recht physisch. Also da, wenn dir auf die Hand geschlagen wird, das ist zum Beispiel kein Foul. Beim Wurf auch, oder wenn du zum Korb gehst, da hast du zum Beispiel 3-4 Hände an dir und die Schiedsrichter pfeifen es einfach nicht, weil die auch nicht so gut sind, kann man sagen, wie in Europa.
Welche Rolle spielt dort der Teamerfolg? Dann, wenn du sagst, ja, im Endeffekt hat jeder Spieler das Ziel, in die NBA zu kommen. Spielt man dann trotzdem um die Platzierung? Sind, okay, ich will in die Playoffs, wir wollen dann den Titel holen, oder hat das eher eine untergeordnete Rolle?
Also ich glaube, dadurch, desto mehr du gewinnst, desto mehr Aufmerksamkeit bekommst du, sozusagen. Also wenn du jetzt in die Playoffs kommst und dann bald in die Playoffs kommst, desto mehr Teams sehen dich, desto mehr NBA-Teams können dich sehen, desto mehr Scouts schauen auf diese Spiele. Also es ist schon recht wichtig für manche Clubs, sozusagen, kann man sagen, dass die in die Playoffs kommen und alles Mögliche. Also es ist schon immer ein Ziel von manchen Vereinen, dass sie in die Playoffs kommen. Manche sind so, wir wollen lieber Spieler entwickeln, aber manche sind auch so, wir wollen in die Playoffs kommen, wir wollen das Ziel erreichen, wir wollen den Championship gewinnen in der Liga. Und da ist auch immer das Mindset dahinter. So, manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber es ist auch eine sehr lockere Angehungsweise, kann man sagen. Also du trainierst nicht sehr viel, du spielst halt recht viel. Und es ist sehr wichtig, dass du dich um deinen Körper kümmerst, sagen die. Also das ist immer das A und O, ist das, wie fühlst du dich, wie fühlt sich dein Körper an, und das ist das Allerwichtigste.
Würdest du sagen, jetzt, wie du es eben beschrieben hast, mit Trainieren, viel Spielen, es hat dir was gebracht auf jeden Fall, dieses Dreivierteljahr in den USA?
Auf jeden Fall.
Inwiefern hast du dich verbessert?
Also ich merke es von der Athletik her, also Athletik her wieder, dass es halt anders ist, und von der Physik her und von der Verteidigung her, dass ich besser im 1 gegen 1 bin, besser lesen kann, selber ein bisschen mehr Confidence habe in allem, was ich mache, ob es Offense, Defense ist, und einfach so vom Werfen her, also hat sich was bei mir verändert, weil du spielst mit einem ganz anderen Ball, vom Ballhandling her auch. Also so alles, es hat sich alles irgendwie verbessert, muss ich sagen, weil du halt auch jeden Tag daran arbeiten konntest. Das ist schon besser. Also klar ist die Spielweise anders, so du läufst andere Plays wie hier, so du kommst jetzt nicht so staggered screens oder so. So, entweder hast du den Ball und gehst dann 1 gegen 1 oder spielst Pick and Roll. Und das würde ich sagen, so Spot-Up, Catch-and-Shoot hat sich auf jeden Fall bei mir verbessert.
Aber das Interessante, was du sagst über den Ball, dass das so einen Unterschied macht, inwiefern ist das so anders?
Der Ball ist schwerer und hat weniger Grip sozusagen. Also hier haben wir ja mit den, ich weiß nicht, Spaldings, der hat schon einen recht guten so Grip und ist leicht, würde ich sagen. Also jetzt dadurch, dass ich da drüben war ein bisschen, also der Ball in der NBA ist viel schwerer. Also das ist auch, also du merkst es so, wenn du wirfst, wenn der leichter ist, der geht leichter raus und mit dem NBA-Ball merkst du schon, dass der auch irgendwie leichter reingeht, wenn du mal du wirfst jetzt und er geht schon, dadurch, dass er schwerer ist, geht er schon mal leichter rein, so finde ich. So, wenn er leichter ist, habe ich das Gefühl, springt er leichter raus, weil keine Ahnung warum.
Ja, ja. Physik. Ja.
Schon Sinn. Also
Scoring optimiert.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ja, du hast ja gesagt, du wolltest diese Erfahrung Ausland machen, in den USA spielen, würdest du sagen, Haken dran oder würdest du sagen, ich würde auch wieder zurückgehen?
Oh, schwierige Frage. ich würde es, glaube ich, nochmal ein Jahr machen oder ein halbes Jahr, weil es war mein erstes Jahr sozusagen, so als Rookie. Es spielt man nicht wirklich viel und man muss sich erstmal dran gewöhnen, auch als Europäer. Deswegen, wenn ich nochmal zurückgehen würde, glaube ich, wäre es ein bisschen anders. Deswegen habe ich noch so offen, kann man sagen, dass ich, dass ich zurückgehe, aber da muss ich im Sommer mal gucken, weil ich würde auch gerne in Europa bleiben, bloß nicht.
Mhm. Ja. Lass uns da ruhig mal anknüpfen. Die BBL eine Option für dich? Verfolgst du die noch oder wäre es?
Ich verfolge sie auf jeden Fall. Es ist immer interessant, BBL zu schauen. Deshalb schaue ich immer. Aber muss ich mal gucken. Ich bin recht offen für alles in Europa. Ich mag das Ausland, ich mag die BBL, ich mag USA. Also ich bin da sehr, sehr offen gerade, weil ich mag einfach, für mich ist es so, du kannst mit deinem Job, mit meinem Traumjob, kann ich ein bisschen die Welt bereisen gleichzeitig und gleichzeitig mein Basketball spielen. Deswegen versuche ich so viel wie möglich in meiner Karriere auch mal rumzukommen, da mal zu spielen, aber irgendwann will ich auf jeden Fall in der BBL bleiben, auf jeden Fall, das ist das Ziel auch.
Ja, eins deiner alten Teams aus Würzburg, nämlich die spielen ja eine überragende Saison, da scheint richtig was vorwärts zu gehen, Coach langfristig gebunden, Leistungsträger verlängert. Ja. Wie siehst du die Würzburger in der aktuellen Spielzeit?
Gut, ich finde, die haben ein sehr gutes Team. Die Rollen sind klar verteilt. Also die Guards sind stark mit letztes Jahr gespielt mit Jellyfam, Mr. Jellyfam hier. Und ich denke, dass die eine richtig gute Chance auch in den Playoffs haben. Mit dem, wo ich sage, auch MVP in der Saison haben die im Team. Und ich denke, dass die da schon viel reißen können und dann auch nächstes Jahr weiter so machen können.
Nach deiner Würzburg-Zeit, also das mal hier vielleicht zum Kontext, du bist immer noch erst 23, was ja schon echt krass ist. Also drei relativ erfolgreiche Saisons in Würzburg gespielt. Dann kam der Wechsel zu den Bayern. Würdest du den Schritt in der Retrospektive nochmal machen?
Ja. Also warum? Absolut, weil viele haben gesagt, also sagen, das war der falsche Schritt, warum zu Bayern, das spielt er nicht. Ich habe vielleicht nicht viel gespielt, aber ich habe viel gelernt. Es war wie so ein kleiner Neustart, kann man sagen. Ich war nochmal zu Hause in meiner Heimat, was auch mit meinen Freunden, Familie, allen immer schön war. Ich hatte super Teammates mit Otello Hunter, wo ich richtig, richtig viel gelernt habe. Und auch Darren Hilliard, Lefty, so wie ich, wo ich viel mehr abschauen konnte. Und auch von Trinkieri jeden Tag. Also wirklich einfach krass, was der im Kopf hat, basketballerisch, was ich da mitnehmen konnte. Und es war, also für mich war es ein super Jahr, weil ich einfach viel lernen konnte.
Wie war dein Verhältnis zu Trinkieri? Weil man hatte von außen zumindest den Eindruck, dass sein Verhältnis zu jungen Spielern nicht immer das Einfachste war.
Es ist nicht einfach als junger Spieler bei ihm, ja, aber er ist ein super Kerl. Also man kann immer mit ihm reden, wenn du Fragen hast, kannst du ihn eigentlich immer anrufen. Ich habe ihm auch damals nach der Saison geschrieben, Auch als ich in Frankfurt war, haben wir ab und zu mal geschrieben, wie es mir geht und dass ich einen guten Job mache, dass ich weiter so machen soll. War stolz, kann er sagen, kann ich sagen. Also er ist eigentlich ein sehr, sehr netter Kerl, auch zu jungen Spielern.
Ja, die Saison in Frankfurt war für dich individuell sehr gut, war mit Abstand die beste deiner Karriere. Als Team lief es bekanntermaßen nicht so, es hat bedauerlicherweise abgestiegen. Ja. Rückblickend, wie würdest du die Saison bewerten? Und also im Anschluss kann es ja auch eigentlich nicht an Angeboten gemangelt haben.
Ja, also war es eine sehr gute Saison von mir selber. Ich konnte mal zeigen, was ich kann. Ich habe es immer wieder mal so ein bisschen gezeigt im Laufe meiner Karriere, kann ich sagen. Aber da konnte ich mal eine ganze Saison zeigen, was ich kann, so vom Spielerischen her. Und also als Team war es jetzt nicht die super Saison, es war nicht unser Ziel abzusteigen. Aber ja, nach der Saison waren schon ein paar gute Angebote da und dadurch auch mit USA ist alles dann zusammengekommen.
Die Mannschaft möchte ich übrigens mal erleben, die als Ziel ausgibt, abzusteigen vor der Saison.
hat glaube ich keiner irgendwie im Blick, aber irgendwie, keine Ahnung, war es irgendwie so knappe Spiele verloren und alles Mögliche dann und am Ende hatten wir dann auf einmal einen guten Lauf, wo recht knapp ja auch war mit dem Abstieg. Aber dann war es halt leider schon zu spät, kann man auch ein bisschen sagen.
Du bist ja dann den Schritt ins Ausland gegangen. Ich finde, das ist so eine Entwicklung, die sich vor allem bei jungen deutschen Spielern jetzt in den letzten Jahren abzeichnet. Teilweise auch Spielern, die noch unter 18 sind. Also wenn wir an Roy Krupnikas denken, der von Rostock, meine ich, nach Aswell gegangen ist. Jack Kajil steht jetzt beim Absprung von Rastafechter Richtung Serbien. Wieso?
Matthieu Krujicic nach Barcelona.
Krujicic geht nach Barcelona, genau. Hast du eine Erklärung, weshalb so viele Talente jetzt den Weg ins Ausland suchen? Ist es einfach der Reiz oder fehlt in Deutschland vielleicht ein bisschen die Perspektive? Würdest du das sehen?
Also ich glaube, so persönlich auch würde ich sagen, dass du in Deutschland, du bekommst nicht oft die Chance als junger Spieler. Also du musst zu einem bestimmten Verein, dass du dann überhaupt die Chance bekommst. Ist ja auch mit älteren Spielern, also die bekommen ja auch nicht immer die Chance zu spielen oder wissen nicht, wie sie spielen, sondern müssen gucken, dass sie sich irgendwie durchbeißen und zählen als Deutscher. Also ist ja auch, und wenn du halt im Ausland bist, zählst du halt nicht als Deutscher, so dass du auf der Bank sitzen musst oder so, sondern du zählst als Spieler, der, wenn dann entweder spielt er oder spielt nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass du auf der Bank sitzt und als junger Spieler, denke ich, siehst du auch mal was anderes als deutschen Basketball, den du die ganze Jugend lang gelernt bekommst. Und ich glaube, als Mensch entwickelst du dich auch und du kannst ja immer wieder auch zurück nach Deutschland kommen. So ist ja nicht. Und ich glaube, dass du auch als besserer Spieler dann zurückkommst, weil du hast mal auch was anderes erlebt, warst mal weg von der Familie, bist als Mensch gewachsen und dann bist du halt schon mit 20 vielleicht ein bisschen erfahrener als wie mit 20 und du bist die ganze Zeit in Deutschland und erlebst das Gleiche. Also so du wirst immer als Rollenspieler sozusagen in Deutschland benutzt, leider. Aber ich glaube, viele Spieler, junge Spieler auch, können mehr als nur Rollenspieler sein, also deutsche Spieler auch. Also auch ältere können mehr als nur Rollenspieler sein.
Ja. Du hast ja in Deutschland auch schon mal für Deutschland große Erfolge gefeiert. Du gehörst der Generation Albert Schweitzer Turnier 2018 an. Der Goldgeneration sozusagen. Mal etwas mit ein bisschen Druck gefragt. Ist das die Generation, die in die Fußstapfen der Weltmeister treten muss?
Muss? Kann.
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 Kann. Gute Antwort.
Kann auf jeden Fall. Ich denke.
Kann, ja. Wenn?
Dürfen wir alle spielen. Nein, ich denke, dass wir es können. Also ich glaube, dass wir da einen recht guten Kader schon damals hatten. Wenn man jetzt mal zurückguckt, wer alles wo spielt, Ariel in Australien, jetzt wieder zurück in der BBL. Jonas, Franz, Malte war damals noch nicht da, aber jetzt. Ich glaube, dass wir da recht sehr, sehr viele Spieler haben. Hollatz war damals auch noch nicht da, ist jetzt schon bei den Jungs dabei die ganze Zeit. Ich denke, dass wir in der Zukunft da schon ein auch starkes Team zusammen bekommen und da, man weiß ja nicht, was noch in der Zukunft für Spieler kommen, die dann mitspielen können oder in der NBA schon sind oder was weiß ich. Da ist ja dann auch alles offen mit den Jahrgängen.
Also ich, ja, ist generell. Generell finde ich auffällig, wie viele gute deutsche Spieler jetzt in den verschiedensten Wettbewerben unterwegs sind. Also wie viele Deutsche wir aktuell in den NBA-Playoffs haben, wie viele Deutsche mittlerweile Euroleague spielen, nicht nur bei den deutschen Teams, sondern eben auch in Mailand, in Istanbul und so weiter. Ich glaube, da geht der Weg schon in die richtige Richtung.
Aber ich finde, das zeichnet halt aber auch ein bisschen so die BBL aus, weil ohne die BBL würden wir ja gar nicht, oder durch die deutschen Teams würden wir ja gar nicht ins Ausland gehen können. Also deswegen, denke ich, machen wir als BBL macht einen super Job, dass wir spielen oder die Coaches, alles mögliche, die Vereine machen einen super Job, dass wir die Chance aber auch bekommen. Also so ist nicht. So ohne das würden wir gar nicht hier in Frankreich oder in Istanbul oder in der NBA überhaupt sein. Also viele.
Mal abschließend, was deine Chancen angeht. Wie erwähnt, du bist erst 23, hast schon eine relativ lange BBL-Karriere dafür hinter dir. Du hast in der G-League, du spielst gerade in Frankreich. Welche Schritte hast du als nächstes geplant?
Ich habe keine Ahnung, muss ich dir ehrlich sagen. Es ist wirklich, ich bin gerade sehr offen für meinen nächsten Schritt. Also ich glaube, es wird der richtige Schritt sein, egal was passiert im Sommer. Aber ich habe, klar habe ich meine Ziele, wo ich hin will. Aber ich kann gar nicht genau sagen, was im Sommer jetzt passiert, wo es hingeht oder was die Chance ist, wo es hingehen könnte. Kann ich gar nicht genau sagen, aber ich bin für alles offen und bin auf mein nächstes Ziel schon sehr selber gespannt.
Ja, das sind wir auch, Yoshi. Und dafür drücken wir dir natürlich die Daumen. Wir behalten dich im Auge. Jetzt vor allem in Frankreich wieder, glaube ich, deutlich greifbarer
als auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und bald bin ich ja auch dann wieder in Deutschland. Da sieht man mich bestimmt bei ein paar BBL-Playoffs in München.
Jawohl, das ist eine Ansage. Sag Bescheid, wenn du da bist.
Auf jeden Fall mache ich.
Okay, danke für deine Zeit und wir hören uns bald wieder.
Auf jeden Fall.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das also Yoshi, Obiese, Robert und Rupert zusammen im Interview gewesen. Vielen Dank, dass ihr das übernommen habt und ein sehr interessantes Gespräch, das unsere interessante Sendung jetzt fast beendet. Aber Robert, wir müssen vielleicht noch ganz kurz über den FIBA Europe Cup und den möglichen größten Erfolg in der Vereinsgeschichte der Niners Chemnitz sprechen.
Ja, also ich glaube, wir können es kurz machen. Alle einschalten. Mittwoch, das ist morgen Abend, wenn ihr gleich am Dienstag den Podcast hört, um 17.45 Uhr live bei Dein. Ja, die Chance, den Deckel drauf zu machen nach dem erfolgreichen Hinspiel in Chemnitz, geht's in der Ülker Arena zu Istanbul, ja, um den Titel.
Ausverkauftes Haus. Chemnitz hat das Hinspiel. Es gibt ja Hin- und Rückspiel in diesem Finale. Das Hinspiel mit 11 Punkten Vorsprung gewonnen. Wenn Chemnitz mit 11 Punkten Rückstand quasi verlieren sollte und Basche Şehir dabei unter 85 Punkten macht, dann gewinnt Chemnitz dieses Spiel. Oder sie gewinnen es einfach. Das ist auch okay. Sie können um es zu vereinfachen, wenn Chemnitz gewinnt, haben Sie den Titel, wenn Sie mit weniger als 11 Punkten verlieren, haben Sie den Titel auch und alles andere wird dann erklärt, wenn es soweit ist. Aber ich glaube, das müssen wir gar nicht.
Nee, also das ist die falsche Einstellung zu sagen, wir beginnen jetzt irgendwie hier bei plus 11 und versuchen das zu verwalten. Die Niners müssen und sie werden auch auf Sieg spielen und ich traue ihnen das absolut zu, dass die das Ding wuppen werden.
Wenn ihr die vergangene Folge noch nicht gehört habt, da hatten wir Jonas Richter bei uns im Interview und der hat auch gesagt, wir haben einfach diese Mentalität, nicht auf das Scoreboard zu schauen, sondern immer weiterzumachen und ich glaube, diese Mentalität wird am Mittwoch wichtiger denn je.
Ja, und die werden sie an den Tag legen. Das wird eine spannende Atmosphäre in Istanbul vor 12.000, 13.000 Zuschauern.
13.500
Zuschauern, also ungewohnt große Kulisse, aber ich glaube, Chemnitz ist gefestigt genug und hat genug Selbstvertrauen, trotz der Niederlage jetzt am Wochenende, um dieses Ding zu gewinnen und ja, sich einen Titel in den Trophäenschrank zu stellen.
Und da können wir vielleicht das auch noch ganz kurz thematisieren. 13.500 Zuschauer bei so einem Finale. Sie spielen nicht mal in ihrer Heimarena, Basche Şehir Kolej, die spielen ja sonst nicht in der Ülker Arena. Und trotzdem ausverkauft. Und trotzdem haben die Tickets für die Chemnitzer Fans ab 500 Euro begonnen.
Ja, das ist schon frech. Aber es scheint so zu sein, wie es unsere Kollegin Beggy in der letzten Folge erzählt hat, dass sehr, sehr viele Schüler von diesem Schulträger Bacice hier ja da einen kleinen Ausflug hinmachen werden und somit die 13.000 Mann fassende Arena voll machen werden.
Ja, aber die Ticketpreise sind ja trotzdem absolute Mondpreise. Ich finde, also wird hoffentlich danach auch passieren, dass die FIBA da was machen muss. Das geht überhaupt nicht.
Nee, natürlich, das ist ein Witz, auch für alle Chemnitzer, die dort gerne anreisen würden. Oder wir haben es auch mitbekommen von einigen Chemnitzer Fans, auch trotzdem anreisen, schauen, dass sie irgendwie in die Halle kommen. Ja, das geht gar nicht. Sollte ein Gastkontingent geben. Aber ja, das wird ein Thema sein, was vielleicht die Niners noch mehr motiviert. Jetzt zeigen wir es denen erst recht. Wir machen das Ding.
Ja, und dann hoffentlich Silberware mit nach Hause bringen nach Chemnitz. Es gibt ein Public Viewing in der Messe Chemnitz. Das finde ich auch ziemlich geil, dass man sich darum gekümmert hat, dass die Fans, die zu Hause geblieben sind, das Ganze auch zusammen gucken können. Da dürfen wir sehr gespannt sein, was uns da dann alles erwartet. Also Chemnitz kann den ersten Titel in der Vereinsgeschichte holen. Und dafür drücken wir natürlich hier von Big Post Game, powered by Tipico Sportwetten, absolut alle Daumen, die wir haben. 6 Stück sind es insgesamt. Und die großen 10 auch noch mit dabei.
Absolut. Und dann hören wir uns in der kommenden Woche vielleicht ja mit einem Europapokalsieger.
Schön wär's. Also macht's gut. Wir drücken die Daumen. Wir hören uns ganz bald wieder. Bleibt sportlich und ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.